Roommates dieses Landes. Es ist soweit, eine weitere Woche ist rum. Wir sind wieder zusammen. Ja, wir sind wieder zusammen. Paule und Icke machen heute eine wunderbare Folge am FNR. Wer sich wundert, warum Paul so jammert, Paul hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Da sprechen wir auch drüber. Hast du eine Rippe gebrochen, ne? Oder zwei vielleicht sogar, wer weiß das schon.
Aua, ja.
Paul, ich bin fasziniert von deinen detektivischen Fähigkeiten. Es ist eine unfassbare Geschichte, die du da. Am meisten tut das Ende weh, aber das hören wir dann später. Und, Ladies and Gentlemen, alle Insights aus meinem Privatleben nur heute hier bei AWF. Ist vielleicht ein bisschen geklickbaitet, aber am Ende bin ich nackt. Jetzt geht es los. Alle Wege führen nach Rom. Karriere-Podcast für Berufsjugendliche mit gefährlichen Halbweisen oder Halbwissen. Und jetzt nochmal, Ladies and Gentlemen, präsentiert werden wir von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Los geht's.
AWFNL.
Paul.
Okay.
Ich erwarte jetzt so einen Satz wie: Ich sag dir, wie es ist, mir geht's nicht gut.
Ich sag dir, wie es ist, ich habe Leistenschmerzen. Ah, vielleicht ist ja auch ein Leistenbruch. Nein, es ist die Rippe, ich bin beim Mountainbiken auf die Fresse geflogen.
Ich hab's gesehen.
Es gibt ein Video auf Instagram davon, alles für meine Follower, alles für den Content. Ich hab ja, erinnerst du dich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, da hast du mir irgendwann mal in einem Gespräch gesagt, du Paul, alles cool mit unserem Podcast, macht mir auch noch Spaß, nur du warst ja bisher so der Fotograf der Formel 1, weltweit reisend, jede Woche neue krasse Geschichten aus der Welt der Schönen und Reichen. Was passiert denn, wenn das nicht mehr da ist? Also das wird ja dann ein bisschen langweilig, deine Seite. Und deswegen gebe ich mir jede Woche Mühe für Content, für Inhalt.
Du hörst lachen, ja, erzähl weiter.
Ich glaube, das Wochenende habe ich es ein bisschen übertrieben. Weil ich mir die Rippen gebrochen habe, um was zum Erzählen zu haben.
Oh Gott. Aber pass auf, du wirst lachen. Eine Frage, und ich habe wirklich, glaube ich, noch nie Fragen für diesen Podcast vorbereitet. Eine Frage, die ich vorbereitet habe, weil ich sie dir stellen wollte, war das Erste, was dir durch den Kopf ging, als du dich gemault hast und gemerkt hast, oh, das tat weh, geil, ich hab's aber gefilmt. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr als einfach nur, das tat weh, sondern hier ist wirklich was passiert. War das Erste, was du gedacht hast, geil, kann ich im Podcast drüber reden?
Ja, total, hundertprozentig.
Dafür liebe ich dich!
Und ich habe auch sofort, man muss Seid Props geben, weil Seid ist, mit dem war ich unterwegs. Und der hat auch relativ schnell gecheckt, dass er, also ich hatte das schon mal, als ich mit Daniel Ricciardo Mountainbiken war und ich eine falsche Abbiegung genommen habe. Der war jetzt über Winter hier und dann waren wir Mountainbiken und er hat sehr, sehr oft gefragt, kennst du dich hier aus? Weißt du genau, wo wir entlang fahren, weil er keinen Bock hatte, sich zu verfahren. Ich tue ja immer so, ja, natürlich weiß ich, und dann war halt eins ein Dead End und dann mussten wir diese wirklich 40 Kilo schweren E-Mountainbikes, es war so steil, dass du es zurückschieben musstest. Und da war ich zweimal mit dem Helm auf und so weiter, wirklich so kurz vom Kotzen, aus absoluter Überlastung, dass ich Daniel, weil Daniel ist der netteste Mensch der Welt, also du hast ihn ja auch mal kennengelernt, er ist einfach super, super, super respektvoll und immer sausmart und also oh Gott, und wenn ihm das Fahrrad auch nur einmal umfällt, dann sagt er, oh Gott, ja, wenn es verkratzt ist, bezahle ich es und bla bla. Und dem habe ich die ganze Zeit gesagt, wenn ich kotze gleich durch diesen Full Force Helm, also es ist ja ein Full Helm, also mit einem unten so einem Ding vor dem Knie, vor dem Knie. Und wenn ich da durchkotze, dann film das unbedingt bitte. Wir brauchen den Content. Und da hat Seid geschaltet und hat mich schnell in meiner Misery gefilmt. Ich dachte relativ schnell, oh Gott, jetzt ist wirklich passiert, wovor ich total Angst habe, nämlich, dass du in einer Zeit, in der Krankenhäuser ja jetzt nicht besonders gut besuchbar sind, ich mir jetzt irgendwie mit so einem dummen Ding so wehtue, dass es da ist. Und ich war schon ganz schön weit weg im Wald. Also das nächste Krankenhaus ist dann schon eine Stunde weg oder Helikopter oder was auch immer. Da habe ich dann schon dran, weil es hat wirklich sehr, sehr laut gekracht beim Aufschlag. Also ich habe ziemlich sicher Knochenbrechen hören. Und ich habe ja schon mal, habe ich ja schon ein paar Mal in meinem Leben gehört, dass Knochen brechen. Nicht immer meine, aber das, dann weiß man, was passiert. Und das ist scheiße, ja.
Aber man sieht auch richtig, wenn man sich dieses Video bei dir auf Instagram anguckt, wie du da crasht. Es gibt so Momente, wenn man sich wehtut und man denkt so, man hat sich wehgetan und ist sich nicht ganz sicher, ob man sie, wie doll man sich wehgetan hat. Da bleibt man meistens immer erstmal liegen und vielleicht simuliert man auch ein bisschen ganz kurz, weil man feststellt, so, man braucht jetzt die Aufmerksamkeit von jemandem, der sich dann darum kümmert, wie schlecht es einem geht. Das ist die eine Variante. Versus, es passiert wirklich was. Sowas wie ein Rippenbruch, wie bei dir jetzt. Und man springt vor Schmerzen auf, weil man sofort merkt, okay, fuck, das ist definitiv was. Ich muss hier nicht liegen bleiben, um das herauszufinden. Das sieht man bei dir so geil, wie du da reinkrachst und sofort wie auf einer hier Zwille. Von
der Tarantel gestochen.
Aufgezogen, wie von der Tarantel gestochen. Springst da auf und hüpfst da rum. Und so, also wahrscheinlich, wenn andere Leute da irgendwo spazieren gegangen sind, dachten sie so, der Yeti, da draußen ist irgendwo ein Yeti. Aber krass.
Ich glaube, ich habe, also de facto.
Aber du hörst dich heute besser an. Entschuldigung, wenn ich nur, aber du hörst dich heute besser an als gestern. Wir haben gestern kurz privat telefoniert, weil ich wissen wollte, wie es dir ging, nachdem ich 4-mal unter dein Video gepostet habe. Das Einzige, was für mich wichtig ist, ist, kannst du Podcast aufnehmen morgen? Und jedes Mal, als ich das gepostet habe, stand da, Ihr Kommentar konnte nicht gepostet werden. Versuchen Sie es nochmal. Und ich habe refreshed. Das ist 4-5 Mal gekommen. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, der liebe Gott gibt dir gerade ein Zeichen, schreibt es nicht runter, das ist nicht witzig. Um dann rauszugehen aus diesem Refresh-Modus, um dann aber zu sehen, wenn man dann wieder auf dein Video da oder auf das Foto ging, zu sehen, dass er das 5-mal untereinander gepostet hat, dann möchte ich mich nochmal kurz wieder entschuldigen. Habe ich gestern ja schon getan, aber auch hier öffentlich. Und da haben wir gestern telefoniert. Mann, selten habe ich dich so leiden sehen. Und ich glaube, dass das, du hast mir dann noch gezeigt, wie schwer es für dich ist, gerade aufzustehen.
Genau.
Hast das Handy so einen Meter weggestellt und du hast dich da in einer so wirklich unrühmlichen, unsexy, uncoolen Art von deiner Heizdecke runtergerollt. Unfassbar.
Also genau das Aufstehen aus dem Bett, aus Liegeposition in irgendwas anderes zu kommen, ist wirklich asozial. Alles, was irgendwie.
Und Lachen ist ja auch nicht erlaubt, ne?
Ja, Lachen. Ich habe gerade eben schon wieder. Also mit dir. Ich hab blanke Angst vor dem nächsten. Und dann verkrampft sich das immer. Und dann tut es umso doller weh. Also es ist was muskulär. Also ich glaube, die Muskeln, die drumherum sind, die verkrampfen halt, um das irgendwie zu schützen. Und deswegen ist Wärme sehr, sehr gut. Also so, wie gesagt, Jacuzzi oder diese Heizdecke hilft sehr, sehr, sehr doll. Aber es ist schon, also allein die, ich weiß nicht, wie viel ich geschlafen habe. Ich habe den Schlaftracker habe ich ausgemacht, weil ich es nicht ertragen kann, zu sehen, wie schlimm diese Daten sein werden. Ich schlafe total scheiße natürlich, weil ich habe noch nie auf dem Rücken geschlafen, habe ich das Gefühl. Also ich kann nur auf dem Rücken liegen. Alle anderen Positionen sind absolute, massivste Qual. Ich habe auch schon ein paar Schmerzmittel genommen, aber so richtig helfen tut es nicht. Aber also es ist, also ich habe mit einem Arzt, ich bin dann, also ich dachte relativ schnell, das denke ich immer nach sowas, dass ich so sofort weiß, oh fuck, und dann kann ich es kurz zurückspulen. Also ich denke noch kurz die ersten 30 Sekunden, wie kann ich das jetzt wieder, also wie kann ich nochmal zurück und das verändern. Also ich brauche 30 Sekunden, bis ich akzeptiere, okay, das ist jetzt so, wie es ist.
Ja, Ultima. Denn
die ersten 30 Sekunden denke ich immer, vielleicht gibt's noch eine Chance irgendwie. Will Smith kommt um die Ecke mit so einem Stab, der leuchtet oder so. Und dann wurde mir sehr schlecht. Das war das, also mir war wirklich sofort massivst kotzübel. Und ich musste mich sofort ausziehen und habe quasi, und ich fahre schon, also.
Das klingt nach einem Saufabend.
Ja. Ich fahre ja schon mit Schutzausrüstung. Also. Jetzt darf man nicht vergessen, unter diesem Pulli, das sieht ja immer so aus, als ob ich nichts, da habe ich so so ein Bodysuit. Also der Rücken ist krass geschützt, der Brust hat einen Panzer, die Schultern haben was. Deswegen sehe ich da immer so muskulös aus, weißt du? Mit dem auf dem Mountainbike.
Ach, du bist so niedlich, und, du siehst da wirklich sehr muskulös aus, das stimmt.
Ja, sehr muskulös sehe ich da immer aus. Und das habe ich quasi unter dem Hoodie an. Ich weiß ja nicht wie, also ich bin diese Steilkurve halt gefahren. Und inzwischen habe ich, also da gibt's drei Wege, der untere ist für Anfänger, in der Mitte. Und ich bin halt hoch in die Steilkurve, weil ich, also jetzt full transparency, das ist halt so ein cooler Ausflugsort auch. Und kann sein, dass es da echt eine sehr, sehr gut ausgestattete Bar unten gab. Und es könnte sein.
Das ist nicht dein Ernst.
dass ich mir, oh Gott, da kommt sofort der Schmerz. Oh. Kann sein, dass ich mir eine kleine Bloody Mary und ein frisch gezapftes Pilsner zum Mut antrinken gegönnt habe davor.
Bevor du da downhill in den Berg gehst.
Weil eins, was ich gelernt habe, war, je mehr du dich traust, desto einfacher ist es. Und die Fahrräder machen das ja fast selber. Also die besten Runden hatte ich, als ich nachts gefahren bin, weil ich nicht mehr drauf reagieren konnte und weil ich einfach durch musste quasi. Deswegen dachte ich, ist es eine gute Idee, würde ich jetzt nicht nochmal so machen. Auf jeden Fall, ich fahre ja in diese Steilkurve sehr hoch, sozusagen rein. Und dann habe ich einfach das Gewicht nicht innen, sondern außen und rutsche dann halt runter und flieg auf dieses Holzbrett wie so ein, also von oben drauf. Das Holzbrett ist ja parallel und mit der hinteren Seite. Und da, also wahrscheinlich hat sogar der Rückenpanzer, da ist ein sehr, sehr massiver Rückenpanzer drin, der hat die Wirbelsäule geschützt von diesem Ding. Das ist quasi nur rechts vom Rückenpanzer, schallert, ist es halt auf die rechte hintere, auf zwei Rippen draufgegangen. Ja.
Aber weißt du, was der Fehler war? War es ein fahrerischer Fehler? Hast du dir selber nicht vertraut? Hast du dem Gerät nicht vertraut? War es dir zu schnell? War es einfach slippery? Hast du die Kontrolle verloren über den Lenk?
Ich glaube, es war ein würde ich sagen, es war einfach saudumm gefahren. Also ich muss mich da weiter reinlenken und dann wieder rausgehen. Fakt ist aber auch, dass mein wunderbarer Partner Schwalbe, die Reifen, besten Reifen der Welt, und die haben mir Mountainbike-Reifen geschickt.
Mhm.
Und ich sag's, wie es ist. Das ist schon Arbeit, die draufzuziehen, vor allem wenn es tubeless ist. Weißt du ja, dass kein Schlauch mehr drin ist, dann ist da so eine Milch drauf. Es ist ein bisschen Arbeit, die draufzuziehen. So. Und das habe ich alles gemacht und alles perfekt. Und da ich jetzt zwei Mountainbikes habe, habe ich das auch viermal gemacht und war dann ganz stolz. Und am nächsten Tag habe ich dann das meinen Schwalbe-Leuten geschickt. Und die haben relativ schnell zurückgeschrieben so, naja, Paul, no offense, aber du hast tatsächlich, also Magic Mary heißt der Reifen, der ist vorne und der beste Grip, den es je gegeben hat, tollster Reifen, den es gibt. Du hast den aber falsch rum drauf gemacht. Es gibt eine Fahrtrichtung. Also du kannst den ja gegen die Fahrtrichtung oder mit der Fahrtrichtung drauf machen. Und ich war so, ja, jetzt komm. Also es gibt wirklich in der WhatsApp-Gruppe Kommunikation darüber, dass die sagen, du musst den richtig rum drauf machen, sonst hat der Reifen überhaupt keinen Grip. Erst recht auf flachen, auf glatten Oberflächen. Ja. Ich habe ihn bisher jetzt noch nicht wieder runtergemacht und andersrum drauf.
Sei einfach mal froh, Paul, dass all die Themen in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich weiß es besser, halt mal deinen Mund, nicht immer mit einem gebrochenen Knochen enden. Weil das wären einige.
Auf jeden Fall ist es sehr schmerzhaft. Du hast auch mal die Rippen gebrochen, ne?
Ich hatte einmal.
Ich weiß gar nicht, ob die gebrochen sind, um es mal kurz richtig zu stellen. Ich bin dann zurückgefahren. Das war schon scheiße, 2 Stunden zurückfahren. Aber bin ich mit dem Podcast von Matze Hirscher und dir. Ich bin quasi mit dir zurückgefahren. Fand ich sehr, sehr gut und sehr interessant für mich auch. Ich habe viel gelernt. Also so in so einer Beziehung ist so eine dritte Aufsicht mal wieder interessant. Also
ja, da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Hier Spice up our relationship. Aber ich lass mich ganz kurz vielleicht noch einfügen. Ja, ich möchte auch ganz kurz leiden. Ich hatte mal vor Jahren 2 Rippen gebrochen. Ist schon lange her. Das war, glaube ich, sogar noch, waren das MTV Home-Zeiten? Ich glaube, es waren sogar noch MTV Home-Zeiten. Weil ich beim Stockcar-Rennen von Stefan Raab hier mitgemacht habe, die TV Total Stockcar Challenge. Und da war es ja immer so, da gab es dann das verrückte Team um Stefan Raab rum, ne, die irre Autos hatten, die wahnsinnig gut quasi gehalten haben und alles konnten, was die anderen Autos nicht konnten. Also es war immer so eine kleine Wettbewerbsverzerrung. Da waren immer Axel Stein und Björn Dunkerbeck mit in dem Team von Stefan. Und da werde ich nie vergessen, am Ende gibt's ein Karambolage. Wer das überlebt, gewinnt quasi. Da kannst du auch mit einem Scheißauto wirklich was reißen, weil die anderen sich alle gegenseitig in die Karren fahren, wenn du dich da gut raushältst. So. Dann bin ich aber von irgendwem so gedreht worden, dass ich mit der Schnauze im Erdhügel steckte, also quer zur Fahrbahn stand. Ja. Linksseitig saß ich und damit kamen die Autos auch auf meiner Seite quasi an.
Oh, nein.
Und dann habe ich rausgeguckt aus dem Fenster und also da ist ja kein Scheibenmittel und so, aber ich habe da rausgeguckt und habe Björn Dunkerbeck anrasen kommen sehen. Das war ja damals Schalke Arena und das war so ein Oval und ich dachte mir, na ja, der wird mich ja wohl sehen. Dann dachte ich mir, okay, jetzt wird's langsam eng. Der hat mich bestimmt gesehen. Und dann dachte ich mir, jetzt müsste er ausweichen, weil sonst fährt er mir voll rein. Und dann waren es wirklich Bruchteile von Sekunden, die da vergangen sind. Und der ist einfach ohne Gnade voll in die Seite von diesem Auto reingefahren. Ich bin, also die haben die Tür auf der Seite nicht mehr aufbekommen, weil der den so verzogen hat, den Wagen. Ich musste auf der gegenüberliegenden Seite, du hast dann so ein Hans hier, so ein System, wo dein Nacken nicht schleudert und weiß nicht was. Und an dem Abend, ich hatte genau das gleiche wie du, das war so, ich hatte Schmerzen und dachte mir aber so, ah, ich habe mir da was verklemmt oder irgendwie gezerrt oder weiß nicht was. Und habe an dem Abend danach, weil das auch so ein harter Moment war, mich so aus dem Leben gebeamt, weil das so wehgetan hat, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Aber am nächsten Tag habe ich genau all das, was du gerade erzählt hast. Ja, mit Alkohol. Das war eigentlich immer bei allen Raab-Events war es so, dass man nach dem Event war es einfach ein Riesenbesäufnis, das war immer mega. Mit allen aus der, und damals war man dann ja bei MTV Home noch oder bei MTV noch und man hat dann da so mit den Großen der Branche, mit den Ludolfs und so abgehangen und das war immer super für uns. Und dann haben wir uns danach aber so aus dem Leben geblieben, dass ich am nächsten Morgen genau die Situation hatte, von der du sprachst, ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Und dann hatten wir in der Woche aber einen Dreh, das werde ich nie vergessen, auf dem Teufelsberg in Berlin, Klaas und ich, und haben so ein Rennen mit Bobbycars den Teufelsberg runter gemacht. Und dann bin ich von der Bahn abgekommen und musste irgendwie mich so abfangen und wollte mich so abrollen. Und da, glaube ich, sind sie dann final erst gebrochen. Weil da hat es nämlich dann auch richtig, weil das hat so gecrashed bei dem Auto, das war so laut, da hast du nicht gehört, ob deine Rippe innen kracht, sondern das war wirklich dann alles geknallt. Und da habe ich mich so abgerollt und da meine ich, hätte ich nochmal ein Krachen gehört. Und dann hatte ich auch, ich hätte zwei Rippen gebrochen und du kannst ja nichts machen. Du hast ja dann, ich bin zum Arzt, der hat sich das angeguckt, wir haben es geröntgt, die waren gebrochen, war alles gut, ist Gott sei Dank nichts passiert. Es kann ja auch wirklich in die Hose gehen, ne? Dass irgendwas angepiekst wird oder so, wenn du falsch getroffen wirst. Also irgendwelche inneren Organe. Ja. Und dann kannst du ja nicht deinen Brustkorb da in Gips setzen, sondern du musst halt einfach Ruhe. Ne? 5-6 Wochen absolute Ruhe und ich habe
5-6 Wochen. Ah, oh Gott.
Bei mir waren es 4-5 Wochen bestimmt. Schon ewig her, aber das war lang.
Da war gerade der physische Schmerz kam neben dem psychologischen Schmerz.
Ja, Kopf hoch.
Eben nicht, dann tut's noch mehr weh. Oh, hör auf zu lachen.
Ich habe auch gar keine Witze vorbereitet. Die hat ja noch Witze, ne? Mein Vater hat früher mal gesagt, wenn sich jemand so angestellt hat wie du, was machen wir mit dem? Komm, Notschlachten.
Ah, Gott.
Ja. Das wird eine gute Folge, glaube ich. Das, ja, so ganz schlimm.
Toll. Ja, weil ich lache. bitte lach noch. Mach noch ein paar mehr Witze.
Nein, meine
ich. Fünf, sechs Wochen hat es gedauert. Oh Gott.
Eine ganz ernste Folge machen. Ja, irgendwie 5-6 Wochen. Also ist jetzt auch eine Weile her. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Vielleicht waren es auch 8.
Cool. dann ist ja die Welt. Aber ich glaube, du kannst es gar nicht schützen. Also ich habe mir auch überlegt, ob du...
Nee, kommt
ich
nicht.
Jetzt in meinem Fall, ich glaube, ich hätte eine Ritterrüstung dann anziehen müssen. Dann wäre ich da an der Seite. Aber ich glaube, es gibt ja gar keinen Schutz für die Seite.
Nee, oder?
Und für die Rippen dann so drumherum.
Ultima Ratio, du hättest halt einfach zu Hause bleiben müssen.
Genau. Aber dann hätte ich jetzt nichts zu erzählen.
Das ist richtig. Gott sei Dank bist du unterwegs gewesen, hast du die Rippen gebrochen.
Ich habe ja dann auch, ich kam nach Hause dann, also die Fahrt war schon scheiße, Rechtskurven war sehr schwierig, Linkskurven ging, Rechtskurven sind so, also alles, was so mit Torso-Stabilität zu tun hat, tut wirklich schweineweh. Und ich habe denn das Gaspedal, also das rechte Bein, den rechten Fuß, habe ich immer so vorsichtshalber, weil das eine sehr, sehr kurvige ist. War halt mitten in Bergen, so zwischen Lake Arrowhead und Big Bear. Und zwar die kurvigste Strecke, die ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, so eine schöne Passstraße mit vielen Kurven und immer absolutem Tod links nach unten. Und ich hatte halt tierisch Schiss, dass aus Schmerz ich aus Versehen so reflexmäßig aufs Gas gebe. Also dass mein rechter Fuß sich streckt. Und den habe ich immer vorsichtshalber über die Bremse gemacht, damit ich nicht Vollgas durch die Leitplanke ins Tal runterschaller, sondern dann, wenn es passiert, Bremse. Und in Rechtskurven war es wirklich auch ein paar Mal so, dass ich ein bisschen abrupt gebremst habe, weil das so wehgetan hat. Aber also die Folge, um das nochmal kurz zu sagen, die Folge ist sehr, sehr gut, wirklich. Also ich habe wirklich mich sehr, also vor allem merkt man ein paar absolute Attribute, wie du einfach Sachen positiv angehst und wie du was willst und machst. Und ich habe tatsächlich auch eine andere Perspektive nochmal verstanden. Also
wirklich?
Interessanterweise für ein paar Sachen, wo ich mich ein bisschen geärgert habe manchmal über dich, habe ich sie jetzt besser verstanden.
Zum Beispiel?
Also schon, ja, so wenn man manchmal denkt, warum machst du das denn nicht? Und warum kümmerst du dich denn nicht oder sowas? Weißt du, also warum hast du jetzt, warum setzt du dich nicht einfach hin und machst das jetzt mal eine Stunde?
Ja, ja.
Das wurde mir da eher klar, dass du ja versuchst, einfach das abzugeben, dass das ja auch der Deal ist, den man mit dir auch teilweise eingeht, dass das, was du kannst, du mitbringst und das, was du nicht machen willst oder nicht kannst, du auch nicht machst.
Ja.
Und das kannst du ja wirklich benennen und das fand ich sehr, sehr interessant da und fand sehr, sehr gut, wie sonst so diese ganzen, also eine Lüge, würde ich behaupten, ist da irgendwie platziert worden, dass du gut Nein sagen kannst. Also ich, das habe ich jetzt.
Da war ich auch überrascht. Aber man muss sagen, ich habe es einfach stehen lassen. Ich habe es halt nicht korrigiert. Ja. Weil das dachte ich so, das steht mir gut zu Gesicht. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, weil da Matze tatsächlich gesagt hat, ja, also ich habe ja jahrelang Nein gesagt, oder, ne, weil ich nicht in den Podcast gekommen bin. Das findet er irgendwie ganz konsequent von mir. Fakt ist halt, ich habe immer gesagt, ich habe nichts zu erzählen. Aber zwischendurch war es dann halt auch ja wirklich immer, okay, wie kriege ich das denn jetzt in meinen Alltag eingepflegt? Und da war es dann einfach nicht möglich. Aber jetzt in diesem ganzen Jokolade-Kontext war es ja gut, dass man dann endlich mal dahin konnte. Und ich habe mich auch gefreut. Ich kenne Matze ja schon ewig. Also du kennst ihn auch lange, aber da habe ich es erstmal, glaube ich, zu MTV-Zeiten auch kennengelernt. Und ich würde sogar sagen, dass ich Matze zum erweiterten Freundeskreis zählen würde. Also jetzt ist jetzt nicht der Inner Circle, mit dem man jedes Wochenende verbringt, aber ich wüsste, Matze wäre da, wenn ich ihn brauche. Und Matze ist ja auch einfach ein, du kennst ihn genauso, unglaublich guter Typ. Das schätze ich halt. Und deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass wir da endlich mal sprechen konnten. Was aber natürlich auch immer so eine Gratwanderung ist, weil man dann nicht vergessen darf, das ist ein Podcast. So. Und wenn man dann so ein bisschen sich zu gut aufgehoben fühlt und auch zu ehrlich vielleicht manchmal ist, ne, weil das ist ja so ein bisschen wie hier, wer war denn das? Nicolas Cage in diesem einen Film, keine Ahnung, wo er sagt, sie wollen die Wahrheit hören, sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Manchmal muss man dann aufpassen, dass man aufgrund dessen, dass es ein Freund ist, dann nicht zu weit aufmacht und zu viel erzählt, weil ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn es noch so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen, das speist so ein bisschen eine Beziehung an, wenn man nicht alles vom anderen weiß.
Ja. Doch, total, aber ja, natürlich, also genau das, aber das ist natürlich die Superpower von Matze, dass der ja
voll
Sachen aus Leuten rauskriegt, die sie eigentlich nicht zwingend erzählen wollen, aber die denen total gut stehen. Also so, wenn du dir Campino oder sowas anguckst, das ist ja einfach auch großartig. Und da natürlich merkt man dann doch, was für ein Profi du bist dazwischendrin. Also A, hast du eine krasse Energie in der Folge. Also du bist so richtig stoked und voller Energie. Und B, weißt du schon relativ genau, wann du die Klappe halten musst und was du erzählen kannst und was nicht. Und das wissen halt manche andere nicht. Es war gut. War wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und Dankeschön. Ich fand's total aufregend. Und vor allem wird's dir gerecht mit dem, was du tust. Und du hast es jetzt schon gesagt. Aber meine Überleitung wäre eigentlich gewesen, dass tatsächlich das Thema Jokolade da zutiefst, also ich meine, wir reden da seit anderthalb
Rennst
Jahren.
Rennst du bei mir
drüber?
Offene Jury nein. Kann ich gerne. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Wir reden seit anderthalb Jahren ja darüber. So, weißt du, also so du und ich. Ich habe aber nie wirklich so klar diesen Ablauf zusammen. Und das hast du ultra tight da gemacht, wie quasi der Ablauf von ich will das machen, ich gehe dann dahin, dann kommt irgendwie ein dummer Witz von hier in der JWD letzten Ausgabe und man denkt so, Gott, oh Gott, jetzt klauen wir das oder nicht. Das fand ich hochinteressant, weil das ist ja so. Und dann der Stopp nach der Doku, also dass du quasi gesagt hast, ja, jetzt müssen wir nochmal alles neu denken, das fand ich zutiefst beeindruckend. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass und das, da man denkt ja dann schon auch egozentrisch, wenn man sowas sich anhört, muss ich jetzt schon zugeben, ist, dass ich ja seit 3 Jahren oder seit 4 Jahren, seit wir uns so eng kennen, ich dir immer wieder sag, du musst was machen, wo du auch die Zügel in der Hand hast. Und natürlich sag ich mir jetzt, okay, eigentlich ist es das Erste, wo wirklich nur Joko die Zügel in der Hand hat. Also natürlich helfen da ganz viele andere Leute und was auch immer, aber auf diesem Scheißding steht Jokolade drauf. Und und ich finde schon auch crazy wieder, also mein Feed ist voll von Jokoladenleuten, die alle das supporten und nett machen und was auch immer. Und das zeigt ja, was du eigentlich, also und das machen die ja nicht, weil du ihnen Geld gibst oder weil du sie nervst oder was auch immer, sondern weil die wirklich genuine dir was zurückgeben wollen, weil sie dir helfen wollen, weil sie dich supporten wollen. Und das können sie aber natürlich, und das muss ich auch sagen, viel, viel besser, wenn es ein Produkt von dir ist, als wenn es ein Produkt von dir plus 17 ist oder 17 plus dir zum Beispiel. Mhm. Und ich finde, also wer auch immer das Marketing da macht bei Jokolade, Props an denen, das ist wirklich richtig gut und es ist geil. Und
den
ich
kennst du.
Guck mir das die ganze Zeit, wer macht's denn?
Der Nico von der CC15.
Ah, okay. Weil das ist super tight und gut. Und es macht total Spaß, das anzuschauen. Jetzt kannst du ja einmal.
Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, nicht nur, wenn man schon Namen nennt, auch Isabella, danke Isabella, und ja, auch Moritz, danke Moritz. Das ist jetzt so, wäre jetzt unfair. Und auch Matthias, dankeschön.
Genau. Aber es ist geil und es ist teil.
Ja, ja, voll. Das ist gut. Ach, so. Das freut mich aber total. Das ist ja auch, also ich, da ist glaube ich noch eine zweite Ebene mit drin, die jetzt so, wenn man die Story so, also es ist ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie du so Sachen dann manchmal angehst, aber manchmal hat man ja auch Bock auf was und man überlegt sich dann, wie ist denn die Story dazu? Also wie kam es dazu? Was erzählt man zu der Geschichte? Und ich liebe es, wenn man die Geschichte nicht erfinden muss, sondern die Geschichte als solches einfach so passiert ist und dass man einfach sagen kann, so war's. Und das ist das Geile hier, das ist genau wie bei Sushi oder bei Drei Freunde. Das ist halt einfach genauso passiert. Und das Spannende daran finde ich aber, dass das auch wirklich so ein Wandel von einem selber auch. Also ich muss sagen, bei diesem Jokolade-Projekt, vielleicht auch, weil man selber so wahnsinnig involviert gewesen ist und man so im Lead sitzt oder im Lead ist oder da im Fahrersitz sitzt und das Ding irgendwie quasi vorantreibt, sowohl von der Vision als auch von dem, was man glaubt, was da richtig ist und was da mit passieren muss. Man hat halt irgendwie so eine ganz andere Freude in der Auseinandersetzung und vor allem, man merkt, wie sehr das mit einem selber was macht, dass man sich da so mit auseinandersetzt. Weil du natürlich auf einmal in so Themen wie, ja, keine Ahnung, wie ist es denn landwirtschaftlich da unten in Westafrika? Ja, wie geht's den Bauern denn? Wie viel Geld bekommen die denn? Ach krass, nur so wenig. Da kann man doch nicht von leben. Nee, da kann man nicht von leben. Ja gut, und jetzt will ich hier eine Jokolade machen, die irgendwie einen witzigen Namen hat und auf den Kosten der Menschen da unten irgendwie gucken, dass ich mir am Ende des Jahres vielleicht ein Bentley davon kaufen soll. Das ist vielleicht nicht so geil. Vielleicht ist das falsch, mit einer guten Geschichte Geld verdienen zu wollen. Vielleicht muss man einfach sagen, mit einer guten Geschichte sollte man kein Geld verdienen. Mit einer guten Geschichte sollte man eine gute Geschichte erzählen. Und die gute Geschichte sollte man vor allem dafür nutzen, dass wenn man Geld damit verdienen kann, dass das Geld denen zufließt, die wiederum, und eigentlich ist ja das Wort auch schon eine gute Geschichte, es ist ja keine gute Geschichte, sondern es ist eine katastrophale Geschichte. Seit Jahrhunderten werden diese Menschen da in Westafrika ausgebeutet von der westlichen Industrie, von den großen Konzernen, die irgendwie alle bekannt sind. Ich nenne jetzt hier keine Namen, weil sonst hagelt's Klagen. Punkt ist aber, keiner verändert's und es liegt total in der Power von denen. Und in dieser ganzen Auseinandersetzung, dass man mit dieser Story hingeht und sagt, ich will, dass das eine Awareness hat. Und da war auch am ersten Schritt bei mir zu sagen, nachdem wir irgendwie nach fast 12 Monaten Entwicklung soweit waren, ja, das wären unsere Tafeln Schokolade, so heißen die Sorten, das sind die Zutaten, bla 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 bla. Wie lange haben wir noch? Ja, noch so 9 Wochen, dann können wir das in den Markt stellen, weil die Kollegen von Rewe ja auch da mir immer wieder geholfen haben zwischendurch, war das dann immer so, okay, noch 9 Wochen, dann könnten wir loslegen, ja, okay, cool. Und dann sehe ich diese Doku und habe gewusst, so, nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und dann aber daraus wiederum, eigentlich nur zu sagen... Die Doku
nochmal, Entschuldigung.
Rotten heißt die.
Rotten.
Rotten, oder ich weiß gar nicht, ich hab sie damals unter Rotten gefunden, aber manchmal ist es, ich weiß nicht, warum das so ist, ich weiß nicht, ob sie auf Deutsch auch Rotten heißt oder vielleicht verdorben oder ich weiß es nicht, aber manchmal ist mein Netflix auf Englisch, manchmal ist es auf Deutsch, es gibt auf Netflix auf jeden Fall. Und da gibt's auch ganz viele andere Folgen, die ultra faszinierend sind und danach schämt man sich wirklich, dass man Wasser egal, guckt's euch alle an. Und dass aber daraus ja eher sogar noch mehr ins Rollen gekommen ist. Nämlich nicht nur, dass du hingehst und sagst, ich will die Story anders erzählen. Ich will, dass wir diesen Menschen da unten helfen. Und ich will vor allen Dingen meine Aufmerksamkeit, die ich für das Thema generieren kann, weil ich kein Unternehmen bin, sondern ich bin eine Person. Ich kann in einem Interview darüber erzählen, was das mit mir gemacht hat und wie sich das anfühlt und dass das eigentlich nicht akzeptabel ist, wenn wir mal ehrlich sind. So, wir haben Blut an den Händen, wenn wir normale Schokolade essen. Fakt. So, also das Wording ist wahrscheinlich in keinster Weise rechtlich belastbar, was ich hier gerade gewählt habe, aber das war immer so der eine Satz, den ich hatte. Und aus der Story heraus aber dann zu sagen, wir müssen das anders machen, um dann aber auch für sich festzustellen, aber ich kann doch jetzt nicht mit der Geschichte Geld verdienen. Also ich kann doch nicht auf dem Rücken der Menschen, die Leid ertragen seit Jahrhunderten, hingehen und sagen, ich erzähle, wie schlecht es euch geht, aber wenn ich jetzt quasi Gewinne mache, dann sind das meine. Und dann war halt irgendwie die logische Konsequenz, okay, ich kann mir kein Geld aus der Firma nehmen. Ich würde irgendwann gerne meine Investitionen, die ich da getätigt habe, die letzten 2 Jahre irgendwann so gerne bei Null sehen, dass man da zumindest plus minus Null rausgekommen ist. Aber ich habe keine Intention davon, mir jetzt in den nächsten 5 Jahren da auch nur einen Cent rauszunehmen. Und das ist halt, finde ich, dann auch so geil, wie man selber so eine Entwicklung durchläuft und für sich feststellt, es geht doch auch anders. Also warum sind denn all die, die eh schon so viel Geld haben, immer noch so krass von Geld getrieben? Also ich rede von Konzernen, aber auch von Unternehmen, die groß genug sind, dass da wahrscheinlich Generationen nie wieder arbeiten müssen. Und auch diese ganze Berliner Start-up-Szene ist ja genauso. Da gibt es so viele, die wirklich so satt sind und die machen das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und wahrscheinlich machen ganz viele von denen auch gute Sachen, aber off the record. Aber wie geil das wäre, wenn die mal hingehen würden und Companies bauen würden, die einen Zweck hätten, der eine gute Absicht hat, so, also einen guten Zweck verfolgt. Weil das wiederum würde ja auch einen Impact haben da draußen bei all denen, die, ich habe mal ein gutes Gespräch gespielt mit dem Gründer von Lilium, die diesem Air-Taxi oder Lufttaxi-Betrieb, die so E-Mobilität in die Luft bringen wollen, dass man quasi ländliche Gegenden mit einem Lufttaxi verbinden kann und so kleine Hubs baut, etc. etc. Und da habe ich auch gesagt, meinst du, warum gehst du nicht in die USA? Und dann hat er gesagt, und das ist jetzt wirklich hochtrabend, was ich jetzt formuliere, das überhaupt im Ansatz mit Jokolade zu vergleichen, aber er meinte so, Joko, guck mal, wenn ich mit Lilium in Silicon Valley gehe, dann wäre es für mich 1000-mal leichter, weil die Auflagen, die wir da erfüllen müssen, andere sind, weil das Miteinander da ein ganz anderes ist, weil es viel gelernter ist, in welcher Art und Weise man Geld einsammelt, weil es viel gelernter ist, dass Leute auch gerne in Silicon Valley kommen, so bla, also die Intelligenz, die man irgendwie anheuern kann, die finde ich da wahrscheinlich leichter aus dem einfachen Grund, weil da so eine gewisse Sexiness vom Silicon Valley ausgeht versus hier auf dem bayerischen Land sitzend. Und dann hat er gesagt so, aber ich muss doch eine Position für mich finden, dass ich junge Leute dazu inspiriere, so eine Geschichte, wie wir sie hier gerade schreiben, kann ich auch in Deutschland machen. Weil die können alle überall hingehen mittlerweile, aber keiner bleibt halt hier. Und mein Wunsch ist es so ein bisschen vielleicht auch, und es ist jetzt so die allerhöchste Ebene der Vision dahinter, wenn auch nur einer von diesen krassen Abgängern, von diesen alten ganzen Wahnsinnsunis, wo diese ganzen Gründer alle herkommen, sich denkt so, ey, vollkommen richtig, lass was bauen, was wirtschaftlich erfolgreich ist, wo aber der ganz große Teil dessen, was da irgendwie an Gewinnen hängen bleibt, einfach einem guten Zweck zufließt und man damit wiederum eine Veränderung generiert, die halt viel, viel größer ist, als dass man halt sich noch ein Auto kaufen kann und noch ein Haus kaufen kann und noch weiß ich nicht was. So, und das finde ich irgendwie natürlich auch aus einer total komfortablen Situation heraus formulierend, weil ich muss von Jokolade nicht leben. Ich habe Gott sei Dank einen Job bei ProSieben, der mir meinen Lebensunterhalt finanziert. Aber ich fand selber für mich diesen Prozess so krass, festzustellen, was man alles, wenn man einmal, und am Anfang habe ich auch gedacht, ich mache eine Schokolade, das wird wahrscheinlich funktionieren, weil die heißt dann Jokolade, das ist witzig, das, was witzig ist, finden die Leute immer schon mal gut, dann muss sie lecker sein, dann muss das irgendwie eine gewisse Marge haben und dann wird das wahrscheinlich ein tolles Business werden für mich und dann kann ich da ein bisschen Geld mit verdienen. Aber dass man in diesem Prozess das alles von links nach rechts geworfen hat und auch komplett über den Haufen geworfen hat und das auch konnte, weil man halt im Lead war, weil man die eine Person war, die wiederum dafür gesorgt hat, dass das so ist, wie es ist, so, und das war halt einfach, ich glaube, das kennst du viel besser, halt auch nochmal magisch festzustellen, wie krass das teilweise ist, wenn man irgendwie dann 4, 5, 6, 7 Parteien da irgendwie unter einen Hut bringen muss, versus, nee, ich sage das jetzt so und wir machen das jetzt so, ciao, und macht mit oder lasst es, aber ich finde jemanden, der mitmacht, und wenn ihr es nicht wollt, dann mache ich es mit jemand anderem, und das ist auch jetzt total gut in diesen ganzen Gesprächen, die jetzt da halt irgendwie kommen, alleine so ein Satz wie, Mann, Leute, es ist nicht für mich, wir wollen hier was Gutes tun, helft uns. Also wirklich so dieses, bitte supportet uns, dass das angenommen wurde da draußen von den Leuten, macht mich so unfassbar glücklich, das kann sich keiner vorstellen, ernsthaft. Und das ist auch wirklich nicht gespielt, weil du stehst in einem Laden, also man kann das jetzt auch als Marketing verstehen, aber ich habe das erste Mal Finn Kliman verstanden, der ja immer wieder so total baff ist, was für eine unfassbare Community er um sich herum gebaut hat, die einfach alles, was er macht, supportet bis zum Get-No. Und das ist halt einfach immer mega geil. Und ich bin ja der Erste, der ihn auch supportet, weil ich ihn einfach wahnsinnig schätze. Aber auf einmal so zu merken, dass man so eine Community auch um sich herum hat, die auch die ganze Zeit da war, aber man sie bis hier noch gar nicht so richtig aktiviert hat. Also ich habe mir selber geschworen, ich werde mir nochmal mehr Gedanken darum machen, was kann man denn noch in so eine Richtung aufsetzen. Das wird wahrscheinlich wieder 1, 2 Jahre dauern, weil es nicht einfach Fingerschnipsen ist, sondern ist es da. Aber es macht so Bock, Paul, ich kann es nicht in Worte fassen.
Merkt man ja. Also es ist sehr schön, dir dabei zuzuhören. Und die, aber es ist ja schon auch, also kurz widersprechen bei Finn Kliman, einer der Sachen, die da ja, der Inhalt ist ja auch gut. Und der Inhalt ist diesmal ja auch gut. Also der ist schon ziemlich entscheidend darüber, was du machst. Es ist eben nicht so, dass Finn Klimans Follower, egal was er macht, gut machen, sondern nur, wenn er was Gutes macht. Und wenn er es richtig macht. Und leider macht er das halt fast immer. Aber Fakt ist, diesmal ist dir da was sehr, sehr Gutes gelungen. Du hast dir, finde ich zumindest, in meiner Wahrnehmung noch mal mehr Mühe gegeben als sonst. Und wurde es spitzer und wurde es klarer in dem Dings. Und es ist noch dazu ein Thema, also auch ich, Schande auf mein Haupt, mir war das nicht klar. Also ich habe Schokolade gegessen und mir war nicht klar, wie schlimm das da ist. Ich kann jetzt eine Stunde lang darüber referieren, dass ich mich sehr gut in der Textilbranche auskenne, weil ich 15 Jahre in einem Textilunternehmen gearbeitet habe und für mich halt beschließe, genau das Gleiche ist ja, in der Türkei zu produzieren versus China oder Bangladesch oder was auch immer. Also ich könnte alle Klamotten von Paris für ein Zehntel herstellen, will das aber nicht, weil wir dann in dem Bereich sind, der nicht mehr sauber ist. Du hast keine Kontrolle darüber, wo das ist und was passiert. Und ich produziere in der Türkei bei jemandem, den ich seit 20 Jahren kenne und wo jede Fabrik sauber ist. Und natürlich ist es teurer. Es ist das Dreifache teuer in der Textilbranche. Genauso wird es ja beim Kakao auch sein, oder? Das wird teurer
Das Verrückte ist ja, das ist natürlich viel, viel teurer, also massiv teurer, aus dem einfachen Grund, weil du halt, und das ist das eine Magische, was es gibt, einen sogenannten Bean Tracker. Ich kann nachverfolgen, von welchem Bauer kommt diese Bohne oder welcher Sack, vielmehr jetzt nicht eine einzelne Bohne, aber welcher Sack kommt von welchem Bauer. Und es ist so simpel, ja. Das ist wirklich insane, dass das die Lösung dafür ist, dass man diese Menschen da unten fair bezahlt. Also da gibt's ein Unternehmen aus Niederlanden, Tony Chocolonely, mit denen habe ich mich da zusammengetan. Die haben mir diese Technik mit zur Verfügung gestellt und ich source quasi, also schöpfe meine Bohnen aus deren Open Chain. Das ist so ein Prinzip wie Fair Trade, wenn du so willst. Ja. Also wie ein Siegel, was dafür steht. Die Leute werden überdimensional bezahlt. Wir supporten die mit Know-how bei Landwirtschaft etc. 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 On top sind wir noch fair getradet. Also wir sind nicht nur Teil der Open Chain, sondern auch Teil der Fair Trade Welt. Also das ist halt verrückt. Und deswegen kostet die Schokolade leider Gottes auch 2,80 €. So muss man auch fairerweise sagen. Das ist ja kein Geschenk, ne? Wenn da daneben eine liegt für 39 Cent, fragst du dich schon. Und es ist wirklich nicht so, dass da eine crazy Marge drauf ist. Also, dass wir sehr viel Geld mit einer Tafel Schokolade verdienen, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Aber du fragst dich halt schon, warte mal, die kostet 2,79 € und die verdienen wirklich nicht viel Geld an einer Tafel Schokolade. Wie kann die da 39 Cent kosten? Also, wie geht das überhaupt? Und das ist schon verrückt. Und da sind einfach nur so Kleinigkeiten drin, wie das habe ich auch bei Matze da im Hotel Matze erzählt. Vor Jahren ist irgendwann mal der Kakaopreis krass eingebrochen, so. Und das war die Story, als ich bei den Tonys dann in Amsterdam war, die mich dann überzeugt hat zu sagen, okay, das ist definitiv notwendig, dass man jetzt hier was verändert. Der Kakaopreis ist krass eingebrochen. Alle Konzerne, die im Megatonnenbereich, sage ich jetzt einfach mal unwissend, auf jeden Fall im Tonnenbereich einkaufen, haben sie halt die Hände gerieben, weil sie dachten so, Kakao ist billiger, wir verkaufen unsere Ware weiterhin für gleichen Preis, mehr Marge, ciao ihr Trottel. So, und da gehst du halt einfach hin und da habe ich halt nur gesagt so, aber man hätte denen doch einfach das gleiche wie im Jahr davor zahlen können. Das hätte doch keinen Unterschied gemacht, die Margen wären ja exakt identisch. Und da war dann der Moment, wo die Tonys gesagt haben, ja krass, du denkst wie wir sind nämlich in dem Jahr auch hingegangen und haben gesagt, wir müssen einen Minimumpreis festlegen, den wir immer zahlen. Komme, was wolle, der ausreicht nicht nur für den Lebensunterhalt, sondern für alles, was das Leben dieser Menschen da unten bedeutet. Und dann müssen wir noch ein Premium, so nennt sich das, bezahlen, was wiederum dazu führt, dass wir auch noch mehr bieten können. So, und du fragst dich halt so, warum haben diese Konzerne damals, also wir haben die Schokolade nicht billiger im Regal liegen gehabt und das Geld ist halt einfach bei den Konzernen geblieben. Und ich finde, wir sind auch in einem Zeitalter angekommen, wo Transparenz unfassbar wichtig ist. Und das war zum Beispiel auch so ein Move, wenn du dann auf einmal feststellst, ja, scheiße. In der einen Sorte ist Birne mit drin, in der 4. Und dann war es so, dass wir auf einmal festgestellt haben, warte mal, die Birne besteht aus 26 Zutaten. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch nur eine Birne. Wie geht das? Und dann hieß es so, ja, das ist so und 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 so. Dann muss das wiederum hier bearbeitet werden, da bearbeitet werden. Dann wird es wieder so und dann kommt das dazu und hier und da. Dann sagst du, ja, aber es ist doch einfach eine Birne. Also warum kann denn da nicht irgendwie einfach nur Pier stehen oder halt Birne, ja, geht halt nicht, weil. Und dann stellst du auch fest, wie viele Themen in dieser Food-Welt einfach seit Ewigkeiten so existieren, weil die Großen es halt einfach nicht verändern, weil warum sollen sie es denn verändern? Es ist ja nicht die Notwendigkeit da, ja, weil wer soll denen irgendwie das Wasser reichen? Und das Geile ist ja jetzt, ich habe weder das Interesse daran, also ich muss diese Firma nie, und das werde ich auch nicht, auf Gewinnmaximierung drehen. ich muss diese Firma nie so positionieren, dass ich es irgendwem gerecht machen muss, sondern sie bleibt quasi mein und damit kann ich sagen, was damit passiert und kann immer sagen, ey, pass mal auf, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das und das anders machen und so kommen halt so Kleinigkeiten in Bewegung wie, okay, wir müssen gucken, warum können wir nicht in der nächsten Tranche, die wir produzieren, die Birne schon mal ein Stückchen mehr Richtung Birne drehen und weniger Richtung 26 Zutaten. Also es ist alles schon viel, viel besser geworden. Es sind jetzt nicht mehr die 26 Zutaten. Wir haben da schon eine Menge auf den Weg gebracht. Aber wir wollen auch so ein Ampelsystem auf der Seite einführen, wo du halt siehst, hier sind wir grün, da sind wir gelb, da sind wir rot. Ergo, bei rot müssen wir noch ganz viel leisten, dass das irgendwie besser wird. Weil du zum Beispiel keine, auch verrückt, es gibt am Markt keine fair getradeten Brownies, die du wiederum als Inklusion, also als weitere Zutat für deine Schokolade irgendwie da reinmachen kannst. Und dann denkst du dir so, das kann jetzt nicht euer Scheiß ernst sein. Hier ist alles fair getradet und hier ist alles super sauber und hier ist die Schokolade sogar noch aus der Open Chain bezogen, ja, also die Kakaobohne. Das ist doch jetzt nicht euer fucking Ernst. Das heißt, ich kann kein schwarzes Fairtrade-Siegel drauf machen, weil der Brownie nicht fair getradet ist. Das ist verrückt. Jetzt ist die nächste Mission halt genau sowas möglich zu machen. Zu sagen, okay, wie kriegen wir fair getradete Brownies hin, die man als Inklusion, und das ist ja auch ein Business, das ist ja das Verrückte, da kann man ja auch sagen, wenn wir das hergestellt bekommen würden, also man muss sich ja jetzt Partner suchen, weil da haben wir gar nicht die Kompetenzen zu und auch nicht die Kapazitäten, aber wenn du hingehst und sagst, ey, hier ist ein fair getradeter Brownie, die kannst du als Inklusion in deine Schokolade reinmachen, kommen wahrscheinlich 30 andere Firmen und sagen, ja, die nehmen wir. Aber warum machen die sich nicht die Mühe, das einfach selber zu ändern? Naja.
Also ich glaube schon, dass Leute bewusster konsumieren. Und ich, also, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, kann ich dir ja sagen, dass das Prinzip Paris gut funktioniert, dass man sich mehr, also dass dieses Invest in die Zukunft, dass man ein wirklich sauberes Produkt anbietet, vielleicht sogar overdelivered, und das finde ich, tut ihr mit Jokolade, also, oder tust du, ja. Dass sich das langfristig absolut, dass es von Konsumenten honoriert wird. Also, weißt du, ich meine, keine Ahnung, bei Paris gibt's 28.000 Kunden im letzten Jahr, die ja nicht einfach sagen, ja, das ist irgendwie scheiße, sondern die das honorieren und die wiederkommen und die da sind und die vielleicht genau diese nicht viermal so viel vom Einkaufspreis zu nehmen, weil man es könnte, ja, sondern halt irgendwie vernünftig und langfristiger und angemessener zu wirtschaften. Das trifft auf offenere, ich glaube, konsumorientierte, also ich glaube schon, dass Leute lieber die 2,49 € Schokolade kaufen als die 29 Cent Schokolade, weil sie wissen langsam, was sie mit der rechten, also mit der 29 Cent Schokolade anrichten. Glaube ich schon. Und deswegen ist es sehr, sehr gut. Und ich finde es natürlich faszinierend, wie Feuer und Flamme du bist. Also das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe, weißt du? Also so als Freund, dass es sowas gibt, wo du wirklich aufgehst und wo du wirklich tight bist. Und das ist halt voll geil. Das ist ja mit der Show so und das ist jetzt damit so. Und deswegen, und das kommt halt auch in dem ganzen Matze-Gespräch rüber, dass du gerade glücklich bist und dass das gerade alles geil läuft und das freut mich natürlich als Freund. Und ich, also für die Jokolade drücke ich absolut die Daumen, wo wir beim dieswöchigen Bildungsauftrag mal wären. Woher kommt denn der Begriff die Daumen drücken?
Puh. Die Daumen drücken. Das sagt man ja, wenn man jemandem Glück wünscht, ne? Und vielleicht kommt es aus der Zeit, wo man Handschuhe getragen hat, weil der Daumen ist ja, ich hatte mal einen kaputten Daumen und habe festgestellt, man kann nichts halten, wenn der Daumen kaputt ist. Und vielleicht kommt es aus der Zeit, wo man mit Schwertern gekämpft hat und das Schwert immer nur dann halten konnte, wenn der Daumen auch in dem Stahlhandschuh, den die dann, oder Kettenhandschuh, den die Ritter vielleicht getragen haben, also bei so Ritterspielen denke ich jetzt, ne, dass sie dann wiederum das Schwert angefasst haben und nur richtig halten konnten, wenn der Daumen auch in diesem Handschuh war. Und dann gab es wahrscheinlich einen vorher, der mal kurz die Daumen kontrolliert hat, ob die in diesem Handschuh drin sind.
Nein.
Jedes Mal, wenn ich so eine Herleitung habe, erhoffe ich mir diesen Satz von dir: Okay, krass. Nicht alles richtig, aber fast.
Ja, okay, nein. Also, im alten Rom haben die Gladiatoren, die den Kampf verloren hatten, durch einen gehobenen Zeigefinger das Publikum um Gnade gebeten. Wollte das Publikum die Begnadigung, streckten sie die Faust mit eingezogenem Daumen aus, drückten also die Daumen und der Gladiator ist nicht, ist begnadigt worden. Ah. Das heißt, das hat Glück für ihn bedeutet und deswegen hat man sich gewünscht, dass man sich einen Daumen drückt. Ich habe auch noch einen zweiten, wenn du willst.
Nee, für nächste Woche. Weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil wir wollen ja auch ein bisschen hier noch Geschichten erzählen. Paul, ich bin zu geizig für diese, was kostet deines Glow Ripki da auf deiner App? 5 Euro im Monat?
Morning Glow Ripki, ja. Der hast du, bist du noch kein Kunde. Der,
jetzt ich aber bin noch kein Kunde. Nee, da ich bin mit dir befreundet. Ich denke mal, du erzählst mir wahrscheinlich das Gleiche, zumindest in Auszügen hier. I don't get it. Was ist Morning Glow Ripki in einer Bezahlstruktur auf deiner App?
Morning Glow Ripki ist einfach, also grundlegend Kür und Pflicht. Du kennst ja meinen Ansatz, dass man irgendwie, das eine ist die Pflicht und das andere ist die Kür und dann versuche ich irgendwas rauszufinden. Ich versuche gerade, ich teste einfach mal, ob Menschen, also ich sag's andersrum, ich honoriere sehr viel, also zum Beispiel bin ich großer Fan von Im Autokino, dem Podcast von Chris Nanu und ich finde das geil und da bin ich irgendein Patreon-Supporter oder von Hazel bin ich auch Patreon. Ist auch mega geil, was die da machen. Und ich finde das den richtigen Ansatz, als Konsument das zu honorieren. Und mir macht's auch mehr Spaß, das zu konsumieren, wenn ich es davor honoriert habe. Also wenn ich die supportet habe auf einer kleinen Ebene. Ob das 5 oder 50 oder was auch immer man da bezahlt im Monat. Das fühlt sich für mich richtig an. Grundlegend ist es super leicht zu sagen, ja, es packt mal hinter eine Bezahlschranke, aber schwer rauszufinden. Also ich kann dir nicht sagen, ob ich Content generieren kann, den irgendjemand auf einer kleinen Ebene honoriert dann. Und das genau versuche ich immer rauszufinden. Also du weißt ja, wie ich dann da mich pushe, irgendwas zu testen, damit ich es dir danach vielleicht auch erzählen kann, ob es funktioniert oder nicht. Ob Leute bereit sind, das zu machen und ob, wenn ich mir Mühe gebe, das anders mache. Das haben wir erst auf, also OnlyFans ist tatsächlich eine Plattform, wo das funktioniert. Und die hier in Amerika auch nicht ganz so, also natürlich ist sie sehr pornlastig, aber grundlegend gibt's auch genug Leute, die da Fitnesskurse, Kochkurse und was auch immer, ist ja einfach eine Plattform, wo eine Bezahlstruktur hinter Medien, vor Medien gestellt wird und wo viel an den Content Creator fließt. Und da habe ich einfach ein Morning Briefing, eine Nachricht von mir. Und also es baut sich durch zwei Sachen zusammen. Es ist einerseits das ist eine Sprachnachricht von mir. Weißt du, als ich früher mal bei Daily Sprachnachrichten verschickt, ist so ein bisschen ähnlich wie das. Der Inhalt sind 3 Themen. Einerseits ein bisschen Tagebuch, was bei mir so passiert ist an dem Tag. Andererseits ein bisschen was die Schlauen cooler macht. Also sagen wir mal, welches Auto von West Coast Customs gepusht gerade Justin Bieber durch L.A. fährt und was jetzt mit Kim Kardashian los ist. Also ein bisschen Gossip auch aus meiner Bubble, also Gebubble aus der Bubble, nenne ich es immer, und aus meiner L.A.-Bubble. Und dann gibt's noch mal als drittes Thema quasi was die Coolen ein bisschen schlauer macht. Also was ist denn da jetzt mit dem Senat und dem Impeachment, aber auch ein bisschen businesslastig, was das, dass irgendjemand gerade eine Bewertung gekriegt hat und auch wie so, welche Firma gerade verkauft wurde und Bumble und dies und das. Und das aber alles nur kurz und knackig in 10 Minuten zusammengefasst ungefähr. Und dann kriegt man das morgens. Und also ich mache es hier um 18 Uhr, setze ich mich hier hin. Das ist 3 Uhr morgens in Deutschland. Und bis 21 Uhr habe ich es dann hochgeladen. Das heißt, um 6 Uhr morgens in Deutschland kann man das dann konsumieren und kann dann quasi, also die meisten Leute machen es beim Zähneputzen oder nach dem Aufstehen oder beim Kaffee machen auf Play und haben dann was. Und das beste Feedback, was ich kriege, und genau dafür ist es gedacht, dass super viele Leute mir jetzt schon schreiben, das sind total geile Conversation Starter. Also wenn man irgendwie die ersten 2 Minuten im Zoom-Link überbrücken muss, wie egal wo, also dass man irgendwie so ein bisschen L.A. gemein, also so, es ist jetzt nicht super tief und ich bin ja auch kein Journalist und das ist nicht, aber es sind so 2, 3 Themen, das habe ich mal gehört und man kann ja dann auch, ich packe schon in die Shownotes dann auch Links, wenn man sich weiter informieren will über die jeweiligen Themen, dann kann man ja noch tiefer da reingehen, aber man hat zumindest mal irgendwie gehört, dass Justin Bieber einen Rolls-Royce E hat von West Coast Customs, der völlig wahnsinnig aussieht. So, das hört man ja sonst nicht. Und auch, was total abgefahren ist, dass, also News funktionieren ja, du weißt, wie News funktionieren. Teilweise ist es so, dass große deutsche Medien, die brauchen halt 3, 4 Stunden, bis ein Thema. Also zum Beispiel hatte ich diesen Typen, der sein Bitcoin-Passwort, der deutsche Programmierer, den hatte ich halt, das war ein New York Times Artikel, den habe ich gelesen, habe dann ein bisschen recherchiert dazu und das macht total Spaß, sich hier eine Stunde hinzusetzen und zu recherchieren. Ich lese eine Stunde einfach Artikel und dann fasse ich das in meinen Worten irgendwie kurz zusammen und das und mache mir ein paar Notizen und das zu recherchieren, dass der Typ halt sein Passwort, der hat 8 von 10 Versuchen jetzt benutzt und weiß nicht mehr das Passwort. Und das ist eine abgefahrene Geschichte. Das ist ein Typ, der bei Bitcoin am Anfang, ist ein Deutscher, glaube ich, oder ein Deutscher, der in der Schweizer Agentur gearbeitet hat. Und da hat ihn irgendjemand gefragt, kannst du nicht so ein Stop-Motion-Video machen, was quasi Bitcoin erklärt zum Ursprung des Bitcoins? Und der ist bezahlt worden in Bitcoins und hat quasi das bekommen. Mhm. Und die sind jetzt 300 Millionen Dollar wert oder sowas oder 800, ich weiß es nicht. Und er weiß aber das Passwort nicht mehr. Der hat den Zettel verloren mit dem Passwort. Und er hat schon 8 von 10 Versuchen gemacht. Und wie der jeden Morgen aufwachen muss oder jede Nacht, also egal was, das, dessen Gehirn, das möchte ich nicht. Und das wiederum habe ich halt erzählt, weil ich es gelesen habe und gemacht habe. Und auf Spiegel Online und Bild kam es halt dann, glaube ich, 6 Stunden später. Und mir haben ungefähr 50 Leute geschrieben, so, die müssen wohl alle Morning Glory Ripke hören. Ist natürlich Quatsch, die hören natürlich nicht Morning Glory Ripke, aber ich bin natürlich ein bisschen schneller durch die Zeitverschiebung. Das ist davon. OnlyFans war scheiße, als Plattform fand ich nicht gut und deswegen bin ich habe das ja alles schon mal in dieser Paul Ripke App gemacht, die ich damals nur gemacht habe, weil ich es lustig fand, dass wenn du, hast du die? Also hast du die Paul Ripke App?
Nee, ja, Paul Ripke App habe ich, klar, Paul Ripke möchte auf deine Fotos zugreifen.
Genau, das war der Witz daran, dass quasi der Name der App Paul Ripke ist und dann greife ich auf deine Fotos und deine Kamera zu. Und da gibt's jetzt unten einen neuen Reiter, das hatten wir alles schon mal durchprogrammiert, weil ich's mal ähnliche Sachen, ich versuche ja immer irgendeinen Scheiß. Meistens geht schief, wie in dem Fall. Also die App zum Beispiel ist total schief gegangen, weil es nicht geklappt hat. Trotzdem hatte ich halt die App noch und konnte die reaktivieren. Und diesmal klappt sehr viel besser und das kostet 5 Euro im Monat und ist 25 Cent pro Folge sozusagen, weil es nur werktags ist. Und also es gibt schon ein paar Leute, die da am Start sind und kann man auch testen. 7 Tage umsonst kannst du ja erstmal testen. Und bisher, also ich habe jetzt am Freitag zum Beispiel, ich nehme schon auch die Einnahmen und mache damit was. Also ich habe zum Beispiel das an dein wunderbares Better Place, also an die Obdachlosenhilfe von Dojo da.
Ach super.
In der Dings, da habe ich 1.000 Euro haben wir in der Woche verdient. Also ich gucke immer freitags an, was da ist und dann fließt da schon ein bisschen Geld und das habe ich dann dahin gespendet. Davor habe ich es für einen Verein aus Heidelberg gespendet und also so Sachen. Wir machen dann Sachen mit dem Geld. Also ja, ich habe mir aber auch, also letzte Woche haben sie mir okay gegeben, dass ich mir 3 Sekunden in einem Super Bowl Ad von nächstes Jahr kannst du dir für 3 Sekunden ein Bild in so einer Kachel. Ach egal, ja. Wird jetzt ein bisschen nerdy. Ist aber auch egal. Ich kann dir auch einen Code fertig machen.
Ich unterstütze dich ja gern. Dann abonniere ich mir das mal. Wenn 7 Tage umsonst ist, das wusste ich nicht, dann nehme ich das gerne mal mit auf meine Reise. Und danke, dass du die One Warm Winter Nummer unterstützt. Das ist hat mich nachhaltig, das war auch so ein Community-Ding, was da irgendwie auch total durch die Decke ging an dem Wochenende. Das war auch irre zu sehen, was da passiert.
Genau, habe ich auch schon zweimal fotografiert, die Kampagne.
Ja, ich weiß, wir beide haben da sogar auch schon mal einmal Fotos gemacht. Da bin ich noch, weiß ich noch, in Friedrichshain in so ein Studio unten reingekommen. Das ist vis-à-vis vor mir raus und ich bin dann als nächstes rein. Ist auch mega gut, vis-à-vis als auch One Warm Winter, beides Gold.
Du Joko. Ich habe eine E-Mail bekommen, die möchte ich dir vorlesen. Mhm. Und da möchte ich wissen, was du gemacht hättest mit dieser E-Mail.
Mhm, okay.
Also, die Britta hat mir eine Mail geschrieben. Hallo Paul, ich schreibe dir, weil ich dringend Hilfe brauche und langsam verzweifelt bin. Meine Großtante und mein Großonkel leben beide in Laguna Beach. Letzte Woche ist mein Onkel überraschend verstorben und heute ist meine Tante ebenfalls gestorben. Sie haben bis auf eine Nichte zweiten Grades aus Colorado meines Onkels keine Verwandtschaft dort. Meine Mutter ist über 70 und spricht kaum Englisch und ich sind jetzt die einzigen Trustees und dadurch durch den Tod meiner Tante die einzigen, die noch Rechnungen und derweil verwalten können. Ich versuche jetzt seit 5 Tagen verzweifelt mit dem US-Konsulat zu sprechen, um für mich eine gesonderte Einreiseerlaubnis zu erhalten, allerdings keine Antwort und so weiter und so fort. Auf meinen Bitten habe ich nur standardisierte Antworten via E-Mail erhalten. Warum erzähle ich dir das? Ich habe mich gefragt, wen ich nun vor Ort kenne und wer das nötige Netzwerk hat, um mich irgendwie in die USA zu bringen, damit wir uns da um die Dinge kümmern können und die nun anstehen und so weiter und so fort. Ich weiß, das klingt etwas weird, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter und vielleicht kannst du ja helfen. Liebe Grüße, Britta. Was hättest du gemacht?
Wie weit ist es von dir entfernt?
Der Ort? Ja. Laguna, 1/2 Stunde. Das ist der nächste Ort.
Also wahrscheinlich hätte ich die liebe Britta erstmal angerufen und gefragt, wie konkret man wo unterstützen kann. Und dann hätte ich wahrscheinlich alles möglich gemacht, wenn die Situation so ist, wie sie wirklich beschreibt. Ich kenne das auch zuhauf, dass man dann, wenn man dann nachfragt, immer feststellt, so dramatisch ist es gar nicht. Es gäbe
20 Wege, wie man das hinbekommt, aber die Person nutzt quasi die Situation aus, um einen aus der Reserve zu locken. Das erzähle ich jetzt nur, um das zu relativieren, aber ich glaube, ich hätte wahrscheinlich erstmal den direkten Kontakt gesucht und versucht, mit ihr darüber zu reden, wie man persönlich helfen kann.
War das damals bei diesem Ferienhaus, was du da gebucht hast?
Ja, bei dem Ferienhaus, da bin ich immer ganz anders am Leim gegangen. Aber ich hatte zum Beispiel mal, das ist eine wahre Geschichte, unter dem bin ich da sehr vorsichtig geworden. Ich habe mir mal bestimmt anderthalb Jahre mit einem krebskranken Mädchen auf Instagram geschrieben. Und die hat mir dann auch erzählt, dass sie aus Mönchengladbach ist und wie das Krankenhaus heißt, in dem sie liegt, etc., etc., etc. Und dann bin ich nach Hause gefahren an Weihnachten, einen Tag früher als geplant, und wollte dieses Mädchen überraschen. Und glaub's mir oder nicht, dieses Mädchen war unter diesem Namen mit niemandem auch nur irgendwo gelistet. Und in diesen Krankenhäusern in Mönchengladbach gibt es auch keine Kinderkrebsstationen, in denen ich da irgendwie abgeklappert bin. Ich war dann irgendwann so weit, dass ich da mit der Verwaltungschefin, das ist so ein Verbund von Krankenhäusern auch in Gladbach, gesprochen habe und habe gesagt, Entschuldigung, aber es muss sie doch geben, gucken Sie mal, so sieht die aus. Und dann habe ich so Bilder von dem Instagram-Account gezeigt, weil sie dann auch Bilder hatte. Und dann meinte sie, Herr Winterscheid, schauen Sie mal bitte hinter das Bett. Also A, kenne ich kein Krankenhaus in Mönchengladbach, was so aussieht. Und die Stecker hinten in der Wand vom Krankenhaus, die sind in Deutschland anders als die. Das sind amerikanische Stecker. Und da hat sich irgendjemand die Mühe gemacht. Anderthalb Jahre bin ich da gewesen. Anderthalb Jahre habe ich geschrieben mit dieser Person. Hab wirklich, ich habe sogar, irgendwann gab es mal einen kleinen Shitstorm gegen die Person online, weil sie dann irgendwie gepostet hat, Joko folgt mir, also ne, keine Ahnung, bei Twitter war das dann. Und da habe ich dann sogar, also da ging es so weit, Paul, kennst du auch, den anderen Paul, der damals bei Twitter war, angeschrieben und habe gesagt so, hey Paul, da geht gerade ein Shitstorm gegen ein kleines Mädchen los, was krebskrank im Krankenhaus liegt. Die Accounts, die da irgendwie gegen sie vorgehen, kannst du mir helfen, dass man denen irgendwie zur Not einfach den Stecker zieht, weil das nimmt wirklich gerade absurde Züge an. Und da haben die halt ihr alle vorgeworfen, sie würde die Krankheit nur erfinden und sie ist ja gar nicht krank. So, und ich war so, nee, auf gar keinen Fall. A, habe ich bis heute keine Ahnung, wer diese Person gewesen ist. B, habe ich mich dieser Person angenommen. C, wollte ich sie überraschen, bin zuvor nach Hause gegangen und sie gab es nicht. Deswegen bin ich so ein bisschen gebrandmarkt. Aber ich glaube, wenn ich so eine Mail bekommen würde, wie du sie gerade bekommen hast, würde ich wahrscheinlich mir denken, okay, was kann ich denn tun, und würde einfach anrufen.
Klassisches Catfishing ist dir da passiert, ne?
Der, heißt es so?
Ja, das ist, gibt's auch sehr viele in Beziehungssachen, also gerade auf Flirtportalen und so weiter. Aber was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, das ist ja schon sehr nah an der, mein Onkel hat 10 Milliarden Dollar in Kenia geerbt und ich brauche jetzt ein Konto, wo ich das hin überweisen kann, und niemand ist mehr da und wir haben sie jetzt gefunden. Also diese Mails kriege ich täglich, diese Spam, Phishing, was auch immer Sachen. Und deswegen war ich so ein bisschen Dings. Aber ja, ich habe Britta angerufen. Da war eine Telefonnummer unten drunter und habe gesagt, sag mal, also ich hab einfach angerufen, und dann ging ein Mann aber schon mal dran ans Telefon. Und auf Englisch habe ich gesagt, oh, hier ist Paul, ich suche eigentlich Britta. Und dann, ja, klar, kein Problem. Und ich war schon so, oh, jetzt wird's ja ein bisschen weird irgendwie. Dann ging aber eine Frau dran und dann habe ich gesagt, wir sprechen ja Deutsch oder nicht? Also die Mail war auf Deutsch und so. Und so, ja, klar, natürlich, und hier. Und dann habe ich einfach ein ganz nettes Telefonat geführt und habe halt, also dabei kam dann raus, dass es zwei Sachen gibt, die wo ich helfen kann. Einerseits kann ich meinen Anwalt, ich habe ja einen Anwalt, der mich auf deutscher Seite betreut für die ganzen Sachen, der auch sehr verlässlich ist. Also falls du mal irgendwas hast, in Frankfurt sitzt der, und der ist sehr lustig und sehr, sehr, ja, also der verspricht dir nichts, was er nicht halten kann. Das ist sehr viel wert in so einer Sache, finde ich. Ja. Und hat gute Kontakte ins Konsulat ins Frankfurter Konsulat, ins amerikanische. Und da müsste das ja dann, also was sie braucht, ist ein NIE, ein National Interest Exemption, um einreisen zu können auf Esther. Und die Nummer kann ich ihr geben, das ist jetzt da. Und gleichzeitig war es aber eben, ich habe mir dann die Geschichte schon auch erzählen lassen, so, wir haben uns darüber unterhalten. Und die hat halt, also was halt passiert ist, ist, dass der Großonkel und die Großtante, Todd und Mardi, Todd heißt der Großonkel, sie war da ein paar Mal schon. Und die sind halt ältere Leute, und er hatte, glaube ich, einen Krebslein, ich weiß nicht, jetzt wird's dünnes Eis. Er war krank, sie hatte einen Schlaganfall, waren im Krankenhaus, wurden irgendwann nach Hause geschickt, weil das ist ja so, dass im Moment versucht wird, jedes Krankenbett für Covid-Patienten zu halten, und wenn Wenn es sowieso im Endstadium, also wenn es eher ein Hospiz, also wenn nicht mehr viel zu machen ist, dann schicken die Leute schon nach Hause. Und dann haben die wohl über eine Datenbank, über Civil Service halt einen Verwandten, den es gegebenenfalls geben kann, von dem aber niemand seit 30 Jahren irgendwas gehört hat. Also das ist eine Frau, Valerie, die aus Colorado kommt. Und die kam dann dahin und hat sich gekümmert. Und die Britta, die Deutsche, die, und du merkst schon, Ripkinvestigation. Ich spreche ab jetzt, ich sag mal, ich sag's wie es ist, True Crime. Ich spreche jetzt von der Auftraggeberin, die mich beauftragt hat, und von, also die Frau aus Colorado, die kam dann dahin und hat sich gekümmert, und die Großtanten, Marty und Todd, haben ihre deutschen Verwandten immer angerufen und haben auch schon so ein bisschen so, wir wissen nicht, wer diese Frau ist, und das ist irgendwie komisch, wir kennen die nicht, können sie ja auch nicht kennen, weil sie ja nicht wissen, was passiert, und gleichzeitig spielt aber auch Demenz eine Rolle, also alles so ein bisschen die Zutaten für etwas unklare Situationen, sagen wir es mal so. Und in diese unklare Situation stirbt jetzt der Onkel, und 4 Tage später stirbt die Tante. Also sowohl Todd als auch Mardi sind tot. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir zu viel, also wir könnten ja jetzt schon ich würde jetzt Valerie, die Frau aus Colorado, würde ich ab jetzt den Eisengel einfach nennen. Vielleicht habe ich zu viel. Auf. Aber wer weiß denn? Also wie, es gibt eine Katze auch dort vor Ort, und es gibt halt, also wer weiß, was passiert ist. So, man weiß es ja nicht. So, und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du was, liebe Britta, das hört sich ja alles so an. Ich fahre da jetzt mal vorbei und guck mir das mal an, und dann rufe ich dich an, und dann können wir irgendwie drüber. Also wenn er
mir läuft's kalt den Rücken runter, hör auf.
Wenn da jetzt 4 Umzugswagen vor der Tür stehen und irgendwie Leute, irgendwas komisch ist, dann können wir ja, also dann, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass einfach alles sauber ist und dass alles cool ist und dass Valerie doch kein Eisengel ist und oder wie auch immer man dazu sagen will, sondern dass sie halt einfach gestorben sind. So ist es, sie sind alt und was auch immer. Es spielte schon auch eine Rolle, dass es gab irgendwann einen Vorgang vor 2-3 Jahren, dass wohl Silber durch den, also die haben jetzt Banken nicht so super vertraut anscheinend und haben sehr viel Bargeld bei sich gehabt. Deswegen waren alle so ein bisschen, naja, also sie hatten Silber, was durch den Dachboden irgendwann gebrochen ist, und also so es war halt ein bisschen, was also ich verstehe schon, dass wenn man weiß, dass diese, und ich kenne ein paar ältere Leute hier auch, die sehr viel Bargeld in Schuhkartons haben und so weiter, dass wenn die jetzt beide tot sind, dann hat man da, also es geht ja auch gar nicht drum, jetzt was für sich zu claimen, sondern einfach, dass da kein Scheiß passiert, grundlegend so. Und Fakt ist ja auch, dass wenn sie Trustees sind, es gibt wohl auch einen Will, der gerahmt in der Küche hing und mit einer Notfallnummer, der auf einmal nicht auffindbar war, und also es waren schon genug Sachen, die so ein bisschen weird waren. So. Und deswegen habe ich gesagt, ich fahre da jetzt hin und gucke mir das einmal von außen an. Bin ich da hingefahren. Es ist ein sehr, 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 sehr schönes Haus in einer sehr schönen Gegend, die nennt sich Top of the World. Da ist, ja, es geht so bei 3 Millionen los, die Grundstücke. Es ist ein altes Haus, aber es sind wirklich, also es ist ein amtliches Haus über Laguna Beach mit einem unfassbaren Blick. Mega, mega geil. Und ich so, okay, jetzt verstehe ich auch, na klar muss da jetzt irgendjemand eigentlich aufpassen, und wenn man, im Moment kann man halt nicht einfach so in die USA einreisen, sonst wäre die ja schon längst da, die wäre ja in dem Moment, wo die aus dem Krankenhaus entlassen worden, wäre einer aus der deutschen Familie, mit denen sie noch was zu tun hätten, einfach rübergeflogen und hätten sich gekümmert, und das geht halt jetzt nicht. Und deswegen ist das klar, fahr da vorbei, dann geht in dem Moment so die Garage auf, und ich wollte eigentlich anhalten und mir das angucken, bin dann aber schnell vorgefahren, hab umgedreht, und dann fährt ein Auto aus der Garage raus. Und dann habe ich natürlich die Auftraggeberin angerufen und habe von meinem Observierungsergebnis
wie gut, dass du der Auftraggeber wurde, ja, okay,
berichtet und habe gesagt, ja, ich bin jetzt hier. Ich mache auch gleich mal ein Foto. Es wirkt so, als wäre das Haus von außen gestrichen, frisch gestrichen. Woraufhin natürlich die Auftraggeberin gesagt hat, warum sollten die in ihren letzten, also wenn sie aus dem, warum sollten die das Haus streichen? Was soll das? Also, hä? Was ist da? Gleichzeitig fuhr aber das Auto weg von dem Verstorbenen, so ein älteres Auto, kein besonders teures Auto. Also die Verdächtige ist mit dem Auto der Verstorbenen, hat sich vom Tatort entfernt.
Oh Gott, mir wird schlecht, Paul, hör auf.
Und ich Und ich habe,
hat sich von dem hinterher entfernt.
Ja, okay. Ich bin da hinterher. Ich habe mich auf der, und eins kann ich dir sagen. Also Autos observieren ist ganz schön schwierig. Also an der dritten Ampel bin ich deutlich über Rot drüber gefahren, um überhaupt noch dabei zu bleiben. Das ist tatsächlich mega, mega schwer, da dabei zu bleiben. Und an der dritten Ampel, während ich mit der Auftraggeberin natürlich telefoniere und von meinem Observierungsergebnis mitteile, merke ich so, naja, ich bin hier in einem Escalade mit Dachzelt und so einem Dach. Also ist jetzt nicht
das
Optimale.
Ich muss das Auto wechseln, das ist super auffällig.
Nicht das Optimale.
Dann bist du an der Ampel ausgestiegen, hast einen aus seinem Auto gerissen und gesagt, Police! Get out of your car!
Ich hatte aber auch einen Hoodie an, der in allen Spektralfarben gebartigt ist. Also den auffälligsten Hoodie, den ich je besessen habe, habe ich auch noch angezogen. Also auch das ging nicht, einfach rauszugehen. Es war einfach viel zu aufwendig. Und noch dazu ist sie dann sehr schnell sie war weg auf einmal. Ich habe sie verloren. Es ist, wie es ist. Ich habe nicht besonders, da muss ich noch trainieren. Observierung, Car-Verfolgung war nicht so gut. Nichtsdestotrotz habe ich eben das Ergebnis des frisch gestrichenen Hauses, habe ich zumindest ermittelt und habe gesagt, naja, aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Und dann haben wir in einem gemeinsamen Telefonat, die Britta und ich haben dann beschlossen, naja, jetzt mal ehrlich, also normalerweise ist ja nicht, wahrscheinlich ist ja alles okay, aber trotzdem können wir ja einmal rausfinden, was passiert, indem wir jetzt sagen, guck mal, die will zurück nach Colorado. Gleichzeitig kann sie eigentlich nichts machen, weil sie keine Erbin ist und kein Direktor. Also so, das sind jetzt schon auch so Sachen wie, die werden eingeäschert, eine Beerdigung, also organisatorische Sachen.
Aber
Bezahlung von Rechnung.
Weil wenn man jetzt noch irgendwen überführen müsste, dann müssen wir ja gucken, dass sie nicht eingeäschert werden, sondern dass sie idealerweise zur Obduktion freigegeben werden.
Guter Gedanke. Onkel Todd ist schon eingeäschert. Die verstorbene Tante Madi noch nicht. Gleichzeitig ist es so, dass ich habe dann vorgeschlagen, naja, sagt er doch, dass ich einfach den Schlüssel übernehme, dass die weg können. Bisschen, die haben dann, und dann kannst du fragen, also wenn sie da komisch reagiert und sagt, ich will jetzt nicht irgendjemanden, weil, also Fakt ist, was würdest du denn machen in der Situation? Ich sitz da und ich habe gesagt für mich, naja, wenn ich da in diese, also wenn ich irgendjemanden, wenn ich angerufen werde, oh, eine Großtante, von der ich nicht so richtig wusste, dass sie existiert, Civil Service, du musst dich da jetzt drum kümmern, dann würde ich da hingehen, machen. Aber in dem Moment, wo beide tot sind, würde ich den Erben anrufen oder wer auch immer da in dem Testament genannt ist und einfach sagen, ab jetzt mache ich nur noch, was du machst. Soll ich in ein Hotel gehen? Soll ich hier weggehen? Weil, also, du kannst ja nur Fehler machen. Also du kannst ja auch nur auf einmal in eine Verdachtssituation. Also weißt du, wenn du da irgendwas wegnimmst, wenn du einen Fernseher, whatever. Also gibt ja genug Sachen, die dann irgendwie weird werden und da hätte ich so Schiss vor, dass ich sagen würde, ich mache jetzt nur noch, was du sagst. Und das kann man ja so rausfinden, indem man einmal sagt, guck mal, ich hätte gern, dass Paul den Schlüssel hat. Ich kann dann da alle zwei Tage hin, dass man mit denen reden kann und dass man irgendwie da auch zeigt, dass da jemand ist und dass da jemand die Mülltonnen leer macht und den Briefkasten und bla bla bla. Und wenn sie da komisch reagiert, dann ist es ja auch schon was. Also ruft die an, sagt, ja, hier, und ich habe einen deutschen Bekannten und der könnte da hingehen und der könnte den Schlüssel übernehmen und dann gucken wir mal. Darauf hat sie wohl sehr offen reagiert und hat gesagt, ja, okay, kein Problem, dann kann ich am Dienstag zurück. Aber sie würde die Katze mitnehmen. Also es gibt eine Katze und die Katze würde sie nach Colorado mitnehmen. Da muss ich sagen, das ist ja der einzige Zeuge, die Katze. Katze ist, die sind die einzigen, die wirklich,
aber ja.
Die wissen was, naja, vielleicht, also meine Nachbarin hat auch irgendwann vorgeschlagen, ob wir ein Medium, sie hätte ein sehr gutes Medium.
Lustigerweise, traue es mich gar nicht zu sagen, ich dachte gerade, ja, wobei mit so einer Seance-Session, vielleicht würde man es hinkriegen, die Katze zum Sprechen zu bringen. Aber weiter im Text, ich will ja. Resolutions hier.
Also, sie hat gesagt, sie nimmt die Katze mit, aber sie trifft sich gerne mit mir. Ich kann vorbeikommen und sie kontaktiert mich. Und dann hat sie mich kontaktiert auf WhatsApp. Und das ist sehr, sehr außergewöhnlich, weil kein Amerikaner benutzt WhatsApp als Kommunikationstool. Mhm. Das ist verdächtig.
Warum benutzen die das nicht?
Macht einfach niemand. Die benutzen alle iMessage. Es gibt genau eine einzige Person in 5 Jahren hier leben, die mich per WhatsApp initiativ angeschrieben hat. Und das ist der Eisengel Valerie aus Colorado.
Und was hat sie geschrieben?
Dass ich gern vorbeikommen kann am Sonntagmittag gegen 16:30 Uhr und dann gibt sie mir einen Schlüssel und zeigt mir die Türen. Ja, mir wurde langsam klar, Content hin oder her ist eine lustige Geschichte, die ich vielleicht dir auch erzählen kann. Und abgesehen davon will ich natürlich auch Britta helfen in Deutschland. Vielleicht gibt's ja irgendwie eine Lösung, aber jetzt zu sterben bin ich nicht bereit dafür. Was mache ich denn, wenn ich da so eine Kanüle in den Hals gesteckt kriege, wenn ich da reingehe?
Oh Gott, fuck,
wenn das so eine, was passiert denn da? Und aber mir war klar, ich muss da jetzt hin, ich muss da jetzt den Schlüssel übernehmen. Und deswegen habe ich habe dann meinen Nachbar Tim angerufen und dann habe gesagt, ey, das klingt jetzt blöd, aber kannst du vielleicht da mitkommen? Irgendwie finde ich das, wird sich besser anfühlen. Und er hat gesagt, nee, ich bin mit meiner Tochter gehe ich Tennis spielen. Jeden Sonntag gehen wir da Tennis spielen und das ist eine Tradition bei mir und dann bla. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay, wenn du damit leben kannst, dass du dann schuld an meinem Tod bist, gar kein Problem, spiel gern Tennis mit deiner Tochter. Er hat gesagt, okay, ich bin am Start, hol mich ab.
Fuck.
Ey, dann bin ich hin.
Du musst jetzt, ja, ich will dich gar nicht vorantreiben, aber ich mache mir gleich in die Hose. A, vor Spannung und B, weil ich wahnsinnig auf Klo muss. Du musst leider Gott so ein bisschen, weil ich habe wirklich, ich will nicht jetzt auf Klo gehen, weiß, ich will die Geschichte, aber das ist ja absurd.
So, ich habe Tim abgeholt und Tim stand vorm Haus mit einem Baseballschläger und einer Axt in der Hand. Und ich habe gesagt, und zwar so einer amtlichen Axt, also eine einen Meter lang. Also
und hatte er so eine Maske auf, wie bei...
nee, das nicht, aber es war schon ein krasses Bild. Ich lache erst und dann, er so, naja, was machen wir denn, wenn wir jetzt, also, war ein bisschen schwierig. Und haben wir das also hinten rein, haben es griffbereit.
Gott sei Dank hat er ja keine Waffe.
Griffbereit in den Escalade gelegt und sind da hingefahren und sind da aufgeschlagen mit klopfendem Herzen. Und ich sag's, wie es ist. Wie es weitergeht, erzähle ich dir nächste Woche.
Fuck you! Das machst du nicht mit mir! Das machst du nicht mit mir!
Doch.
Oh, Paul, das kannst du nicht bringen.
Alter. Und es passiert noch was. Ich kann dir sagen...
Oh also, Gott, Paul, ich hasse dich wie die Pest.
Spoiler Alert, ich lebe ja noch.
Oh Gott, wie ich dich gerade hasse. Das geht es nicht wirklich. Ich sitze hier und drücke mir seit 10 Minuten auf den Schritt, weil ich so dringend auf Klo muss. Und du sagst mir jetzt einfach nicht, dass das... Oh Gott. Shit.
Es tut mir leid.
Lass mich ganz kurz auf Klo gehen. Ich habe auch noch was für dich. Nee, ich muss wirklich, Paul, ich mache mir in die Hose. Die 2 Minuten muss ich jetzt aushalten. Ich bin sofort wieder da.
Ja.
Entschuldigung. Du weißt, ich kann sehr schnell Pipi machen. Wie schnell war das? War das schnell?
Das waren keine 2 Minuten, ja. Wir haben es aber sogar geschnitten, deswegen wirkt es noch schneller. Es wirkt quasi so, als hättest du in einer Sekunde gepinkelt. Herzlichen Glückwunsch. Kleine Randinformation, mein Urin ist die ganze Zeit sehr gelb, weil darauf muss man achten nach einem Rippenbruch, wenn da Blut im Urin ist, dann hast du ein Problem. Just saying, kein Blut.
Oh, Paul, ey, ich erhole mich von der Geschichte noch nicht so richtig. Ich war da so tief drin. Ich habe dir richtig wie bei so einem Crime-Podcast an den Lippen gehangen.
Nächste Woche geht's weiter.
Sau gut.
Mit dem Eisengel Valerie.
Sau, sau gut.
Wir müssen noch über unsere Beziehung sprechen, ne? Wie fandst du denn den Partnertausch? Also wie...
es war ungewöhnlich, war neu für mich, ne? Du meinst Philipp Lahm, ja. Der Podcast letzte Woche, ja. Es war ungewöhnlich, es war aufregend, weil es natürlich ganz anders war. Das war so ein bisschen, ich sag jetzt mal, auf so einer kleinen Ebene kamen vielleicht Unwinterscheid-Gefühle hoch, wobei ich jetzt bei Philipp tatsächlich, glaube ich, ihn eher gelöchert habe in der Art und Weise, wie ich ihn da löchern konnte. Das war ja irgendwie auch alles, also es war ja nett von dir aufgesetzt und es war auch total schön. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir hier schon von Erfahrungen reden, um unsere Beziehung etwas anzuspeisen, wie du so schön gesagt hast.
Partnertausch.
Partnertausch, genau. Dann ist es ja so, dass wir das auch beidseitig machen müssen.
Ja, klar. Oh. Also ich bin auch offen.
Ja, du bist offen. Okay, gut. Du bist offen für Partnertausch.
Wer kommt denn? Also nächste Woche wechselst du dich aus, oder was?
Genau. Nächste Woche.
Und wen schickst du mir dann?
Nächste Woche schicke ich dir jemanden und... das ist jetzt quasi eher so ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht, dass die nächste Ebene des Partnertauschs aufmachen, ja, das ist dann eher so ein Swinger-Date, was du haben wirst, weil die Person wird im ersten Moment maskiert sein, so wie das auf einer guten Swinger-Party auch so ist, dass Menschen sich nicht erkennen, weil sie sich kennen sollten, und Ich habe jemanden für dich, von dem ich dir aber nicht sage, wer es ist. Ich sage dir nicht, wer der Gast nächste Woche ist. Alles, was ich machen werde, ist, ich gebe dir eine Nummer, die ich der Person gegeben habe, also quasi eine Handy, was das können wir gerne zum Prinzip machen, wenn du das gut findest. Ich habe ein Handy quasi, also eine SIM-Karte besorgt mit einem Telefon, die habe ich der Person geschickt, die Person hat ein Mikrofon bekommen und diese Nummer schicke ich dir, die kannst du dir abspeichern, gerne unter meinem Namen, dann weißt du, dass die Person quasi anruft, also vielleicht mit Joko, Sexy Joko oder so kannst du ja den Kontakt nennen, dann weißt du, das ist die Podcast-Nummer.
Das ist ein Mann oder eine Frau?
Das sage ich dir nicht. Ich gebe dir gerne noch eine Uhrzeit, wann du dich im Studio einzufinden hast da bei dir, dass du dann ready to Aufnahme bist. Und ich bin ganz aufgeregt, wenn ich es formuliere. Und dann kannst du dich mit der Person unterhalten. Weil ich fand es cool, dass ich wusste ja, dass es Philipp ist und so. Das war schon irgendwie sehr aufregend. Ich hätte es aber noch krasser gefunden, wenn es so einen Überraschungsmoment gehabt hätte. Das wäre jetzt in dem Moment bei uns nicht möglich gewesen, weil wir in einem Raum auch waren. Ja, das wäre dann so, der Moment wäre verpufft. Aber ich glaube, der Moment, wenn die Person dich anruft und ihr euch das erste Mal unterhaltet und wir dabei sein können und ihr einfach, und das weiß ich ja auch, dass du sehr gute Gespräche führen kannst, weil du wirklich ja genuine, wie du heute schon mal so schön gesagt hast, interessiert bist, glaube ich, wird es ein sehr, sehr gutes Gespräch werden. Und ich glaube, das kann sehr, sehr spannend sein, wenn wir uns gegenseitig, also die Woche darauf können wir dann gerne nochmal drüber reden, aber ich fände es gut, wenn du das auch gut findest, wenn wir das zu einem Prinzip machen, dass wir uns, also du müsstest dann auch dir jetzt mal Gedanken machen, wen könntest du mir, wenn dir das gefallen hat, zur Verfügung stellen als Partner für die quasi dann nicht diese, nicht nächste, nicht die Woche darauf, sondern für die Woche danach, mit wem ich dann quasi sprechen muss, aber ich möchte auch nicht wissen, wer es ist. Weil ich glaube, die Situation, die wir ja haben, ist, wir haben einen Podcast, du rufst mich an, ich rufe dich an, je nachdem, was zuerst passiert, und wir sprechen und dadurch kann man so geil mit der unbekannten Ebene spielen. Wir wissen nicht, wer dran ist und wir müssen es herausfinden, wer dran ist und dann gibt's ein offenes Gespräch und ich glaube, das macht wahnsinnig Bock, das herauszufinden. So ein bisschen wie dein Crime-Podcast gerade.
Ich bin am Start, ja. Sehr gerne. Sehr gut. Und ich muss dann erraten, weil die Person weiß ja, wer, also das.
Genau, die Person weiß, wer du bist. Ich habe der Person schon gesagt, wer du bist. Die Person wusste auch, was du machst. Hat auch schon mal von dir gehört. War jetzt aber nicht so wegen so, ach ja, klar, logisch, sondern ich musste dann den Klassiker, ne, das ist so, hier, Maracana auf dem Feld damals, der hat die Fotos gemacht, One Night in Rio. Ja, habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Und dann hat sie danach geschrieben, ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich, habe ich, glaube ich,
sogar schon mal gesehen. Ist eine Frau. Oder die Person. Wieso? Du hast gerade gesagt, dann hat sie danach geschrieben.
Nee, die Person. Oh, Paule, also bitte, so leicht bin ich nicht zu kriegen. Dann hat sie auf jeden Fall danach geschrieben, von wegen so, ja, kenne ich, habe ich schon mal mitbekommen, aber habe ich jetzt keinen großen Bezug zu, aber total spannend, finde ich cool, ich mag den Podcast und würde ich mich gerne mal mit unterhalten. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich einfach sehr gespannt, auch was du sagst zum Gast, weil das macht irgendwie so Bock, sich Gedanken darum zu machen, wer könnte denn ein guter Gesprächspartner für dich sein, abseits von deinem allseits, von allen nicht allseits, sondern von deinem geliebten Partner in Crime, Joko. Und da gucken wir mal, was wir daraus machen können. Und wenn du es gut findest, lass uns gerne dann die zwei Wochen, also die Woche danach machen wir beide. Und die Woche danach kannst du mir gerne einen Gast organisieren, mit dem ich mich dann unterhalte und weiß auch nicht, wer es ist. Und ich finde es aber geil. Also ich habe gesagt, die Person soll mal drei Fragen vorbereiten, so als Einstieg, ja, für dich vielleicht auch als Info. Drei Fragen vorbereiten als Einstieg, die dir gestellt werden können, dass es erstmal auch nicht von deiner Seite irgendwas gefragt werden kann. Die Person kann sehr ehrlich sein, kann Dinge fragen, die unangenehm sein können. I don't know, habe ich hier freigestellt der Person. Und danach wird sich wahrscheinlich ein logisches Gespräch ergeben, bis wenn du herausgefunden hast, wer es ist.
Erkenne ich denn sofort, mit wem ich telefoniere? Weiß ich das sofort oder?
Nee, das glaube ich nicht.
Scheiße. Also ich muss auch erraten. An der Stimme muss ich erraten.
Ja, Fragen ist dir natürlich auch freigestellt, Fragen zu stellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du es anhand der Fragen zusammenkriegst.
Das hast du, bei mir bei Anruf Udo, mit Udo Walz, Rest in Peace, hast du mich mal angerufen und ich dachte, es wäre jemand aus dem Chor meiner Eltern, Bernhard Meut. Frag ich ein bisschen daneben. War mir aber absolut sicher, dass es so ist.
Ja, nee, keine Ahnung. Ja, Telefon verändert ja auch noch ein bisschen die Stimme. We will see.
Was sind so die Tricks, die, also ich meine, du hast ja bei Anruf hier bei Halligalli das oft gemacht.
Naja, da haben wir ja versucht, die Stimme des anderen zu imitieren. Ich glaube, das ist nochmal unterschiedlich hier oder anders hier, weil die Person, die sich bei dir melden wird,
Ich kann sie, vielleicht erkennst du sie auch an der Stimme, aber das wäre schon sehr absurd.
Naja. Okay. Und übernächste Woche geht's dann weiter mit dem True Crime.
Übernächste
Podcast.
Woche, du, you and me. Und was ich aber viel aufregender finde, ist halt, weil ich das wirklich irgendwie cool fand, weil man, also das Schöne daran ist ja, ich mache mir Gedanken, wer wäre ein guter Gesprächspartner für dich? Und du machst dir Gedanken, wer wäre ein guter Gesprächspartner für mich? Beide wissen wir aber nicht voneinander, was die andere Person sich gedacht hat, also was du dir für mich ausgedacht hast und umgekehrt. Und das irgendwie so dieses Herantasten, Herausfinden und dann irgendwie darauf basierend irgendwie sich zu unterhalten. Ich glaube, das kann sehr spannend werden.
Glaube ich auch. Das ist eine gute Idee. Sehr gut, Joko.
Küsschen.
Sehr gut. So. Was haben wir gewonnen mit unserem Podcast?
Die Goldene Henne. Die haben wir gewonnen. Wir sind ausgezeichnet im Entertainment. Publikumspreis, muss man dazu sagen. Wir sind gewählt worden. Das freut uns sehr bis heute.
Genau. Wir werden präsentiert von unserem lieben Freunden von O2. Und was zeichnet O2 aus?
Es ist ein sehr gutes Netz.
Zum sehr guten Preis.
So sieht's aus.
Bis nächste Woche.
Ich freue mich. Ich höre es dann ja selber.